Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Ruhestand, dem Podcast, der sich rund um das Thema Ruhestand kümmert. Sie können uns hören und vielleicht sehen Sie uns auch. Heute freue ich mich auf einen besonderen Gast, denn wir nehmen auf am 21.10. Das ist ein Monat, bevor unser Buch am 21.11. erscheinen wird, Graues Gold statt altes Eisen. Und neben mir seht ihr oder gleich hört ihr auch Dr. Rüdiger Maas, Gründer und Vorstatter beim Institut von Generationenforschung und unser Vorwortgeber und natürlich auch Buchautor. Guten Morgen, Rüdiger.
Hallo, grüß dich, guten Morgen.
Wir sind ja schon ganz aufgeregt auf unser erstes Buch. Du hast ja schon ein paar geschrieben. Vielleicht kannst du mal kurz dein erstes Buch nennen und was du so geschrieben hast und worum sich deine Arbeit beim Generationeninstitut dreht.
Das allererste Buch ging tatsächlich um die Nachwuchskräfte. Es ist Generation Z für Personaler und Führungskräfte. Ich bin ja kein großer Freund, wie du weißt oder wie viele wissen, diese Generationeneinteilung, aber da eben jeder die jungen Menschen jetzt so bezeichnet, dachte ich mir, bevor ich es jetzt zu kompliziert mache und den Titel zu komplex, lasse ich es lieber auf dem Thema. Und das war so mein allererstes Buch. Das habe ich sehr kurz und knapp geschrieben, weil ich davon ausging, dass nicht viele Leute gerne lange lesen. Deswegen habe ich geschrieben, dass eben Leute es auch tatsächlich bis zum Schluss auch dann sich anschauen und lesen.
Ja.
Alles, was redundant ist, raus, sodass man schnell zum Punkt kommt, schnell diese Themen rein. Und das war tatsächlich ein großer Erfolg. Also das so fing eigentlich alles so an. Also ich habe mich eigentlich immer in den Leser reinversetzt beim Schreiben. Mhm. Möchte er das hören? Ist es wichtig? Und nie, was ich weiß, sondern was für den Leser wichtig ist. Also es war immer quasi diese Perspektivwechslung, das ziehe ich bei allen Büchern durch.
Bedeutet, was hast auch, du geschrieben?
9 Stück jetzt, 10 Stück tatsächlich.
Mhm. Okay.
Das bedeutet auch sehr viel Mühe, muss ich sagen. Also man muss sich ja immer wieder in den Gegenüber reinversetzen, immer wieder phänomenologisch rangehen. Das bedeutet, dass ich so ein Buch tatsächlich mindestens 20 Mal in die Hand nehme. Ich gehe immer und immer wieder drüber und drüber und drüber. Also wenn es komplett fertig ist, gehe es noch 20 Mal in eine Schleife, ob das noch raus kann, ob das verständlich ist und so weiter, weil ich den Leser tatsächlich lenken will. Und ich, das Schlimmste, was wäre, wenn ein Leser irgendwie eine Seite liest und sagt, die war langweilig, die Seite. Dann muss er raus. So ist es eben. Und das möchte ich eben auch für Fachbücher machen und an der Stelle oder auch Sachbücher. Und möchte es eben nicht so redundant mit, ich komme jetzt, ich fasse jetzt zusammen oder so, wie es eben andere machen.
Schön. Das wollen wir auch machen mit unserem Buch. Da hast du ja das Vorwort übernommen. Können wir direkt mal ins Thema reinspringen? Ruhestand oder wie viele ihn jetzt auch nennen, Unruhestand. Es ist ja 1964 das geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland. Wir haben 2024. Überraschenderweise werden 1,4 Millionen Menschen dieses Jahr 60. Und haben natürlich auch das Thema Ruhestand so vor der Brust. Und das haben wir ja auch in unserem Buch thematisiert. Was mich mal interessieren würde aus deiner Sicht, Generation, Babyboomer, Gen Z, was haben wir jetzt, Gen Alpha ist, glaube ich, die neueste sozusagen. Macht dieses Konstrukt Generation Sinn? Welchen Sinn? Wie siehst du das so?
Also es macht keinen Sinn, alle 15 Jahre in der Automatik eine Generation auszuspucken. Da gibt es keinen Nachweis, warum. Warum gerade an diesem Zeit, warum wird ab 2025 eine neue Generation geboren? Mhm. Das funktioniert so nicht. Wir wissen ja gar nicht, ob es irgendwas gibt, was die Generation beeinflusst. Also wir müssen immer schauen, wo es bestimmte Einflüsse gibt. Mhm. Aber es macht an bestimmten Punkten sehr viel Sinn, wenn man einfach mal losgelöst von diesen Einteilungen uns das mal betrachten. Jetzt geht nämlich die Kohorte der sogenannten Babyboomer in Ruhestand. Und da gibt es schon Unterschiede zu allen Nachfolgegenerationen. Es war zum Beispiel die größte Generation, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Und jetzt kommt mit der Gen Z, wenn man so möchte, die kleinste Kohorte in der Arbeitsmarkt. Und wenn man das einfach nur mal mengenmäßig anschaut, erlebt die heutige Nachwuchskräfte der Generation Z ein Novum, was wir bis dato nie hatten. Nämlich, dass die größte Kohorte jetzt den Arbeitsmarkt verlässt und die kleinste nachkommt. Und das betrachten wir. Und wenn man die beiden betrachtet, kann man den schon als Kohorte zusammenfassen oder in dem Fall als neue Art von Arbeitnehmergeneration sehen und die jetzt in Ruhestand gehen, als eben auch als eigene Arbeitnehmergeneration. Das kann man schon so betrachten, ja.
Was bedeutet das denn für Unternehmen, wenn jetzt viele gehen, wenig nachkommen? Ich meine, Fachkräftemangel ist ja gesetzt, aber wir haben ja auch, glaube ich, so viele Generationen im Betrieb wie lange nicht oder noch nie. Was stellst du da so fest, wenn Jung und Alt im Berufsleben aufeinandertreffen?
Naja, die treffen ja theoretisch nicht mehr aufeinander, weil die einen gehen ja in Ruhestand und die anderen kommen nach. Und die hinterlassen aber eine große Lücke. Du sagst jetzt 1,4 Millionen, ne, die jetzt gehen. Es kommen ja wesentlich weniger nach. Also es kommt eine Handvoll Leuten nach. Und die erleben den Arbeitsmarkt völlig anders. Also die Hälfte mittlerweile schreibt Abitur, studiert, fängt aber mit dem Bachelor eben schon an als Akademiker. Das war damals nicht so. Als die Babyboomer in den Arbeitsmarkt kamen, hatten die meisten Menschen Hauptschulabschluss oder dann gab es noch einen Teil, der eben Realschule hat, aber eben sehr wenige dann Abitur und sehr wenige auch studiert. Also man ist da ganz anders eingetreten und man hat einen viel, viel langsamen Karriereweg hinter sich. Man war am Anfang viel devoter, während die jüngeren Menschen ja schon mit einem ganz hohen Forderungsmanagement kommen. Und die treffen jetzt auf einen Arbeitsmarkt, der das auch noch zulässt, diese Forderungsthemen, weil einfach sehr viele gehen und sehr wenig nachkommen. Und da kann ich es mir so ein Stück aussuchen. Jetzt ist es ganz normal, immer wenn ich mir was aussuchen kann, steigt auch mein Anspruch.
Klar.
So, das ist tatsächlich, erleben die den Arbeitsmarkt völlig anders. Und das trifft bei älteren Menschen oft auch Unverständnis. Die sagen, was die jetzt alles fordern, das hätte ich mir nie getraut. Und das müssen wir jetzt objektivieren. Ja, du hättest dir das nie getraut, ist kein Argument. Dass die viel fordern, ist einfach völlig normal, weil die eben jetzt diese Lebenswirklichkeit vorfinden, wo sie viel fordern können. Was nicht so normal ist, dass wir die dort auch so hingebracht haben, dass jetzt Unternehmer tatsächlich auf diese ganzen Forderungen eingehen und dass wir, sage ich mal, schon stärker verwöhnt haben als die Kohorten davor und wir uns jetzt wundern, dass die verwöhnt sind. Das ist eher nicht so normal. Das heißt also, wir älteren Menschen hinterfragen uns in der Thematik viel, viel weniger und geben jetzt den moralischen Kompass viel mehr den Jüngeren über. Und das ist neu. Das hatten wir in der Geschichte der Menschheit in der Form auch noch nie. Beispiel. Jetzt waren die Wahlen in Brandenburg, Thüringen und so weiter. Und alle Menschen sagen, um Gottes Willen, was haben die denn gewählt? Vor 5 Jahren haben die alle Grün gewählt, jetzt wählen die AfD. Statistisch gesehen gar nicht so interessant, was junge Menschen wählen. Dass junge Menschen immer extremer wählen, ist einfach völlig normal. Was mich eher wundert, ist, dass das uns viel mehr interessiert, was 16- bis 18-Jährige wählen, als was die 40- bis 50-Jährigen wählen, die ja mengenmäßig viel mehr sind. Und die
Richtig.
Frage stellen wir uns gar nicht mehr, sondern wir blicken immer nach unten und wundern uns, was da kommt. Und gleichzeitig sorgen wir aber auch dafür, dass diese Verwunderung auch entstehen kann. Das sind einfach so Widersprüche, die versuchen wir eben auch genau zu analysieren, was hat es damit auf sich. Und man merkt schon, wenn ich so spreche, dass das quasi ein interdisziplinäres Fach ist, die Generationenforschung. Das ist eine Mischung aus Soziologie, Philosophie und Psychologie, wenn man so möchte. Und diese Gemengelage, in der agieren wir. Also in unserem Institut haben wir immer Soziologen, Philosophen, Psychologen. Und aus dieser Mischung kommt eben dann dieses Thema der Generationenforschung raus, ja.
Wenn wir jetzt mal auf den Ruhestand gucken, wir haben ja, finde ich, zwei Phänomene oder zwei Tatsachen. Das eine ist, auch bedingt durch die Wirtschaftslage werden ja viele Ältere vorzeitig entlassen. Es gibt ja jetzt, ob es jetzt Daimler ist oder ZF, die schmeißen ja alle, um das etwas flapsig zu formulieren, raus und dann gerade auch Ältere. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele ältere Menschen, die dann im Ruhestand feststellen, Arbeit war ja ein wichtiger Teil meines Lebens, habe ich mich auch drüber definiert. Und mir fehlt jetzt ja auch irgendwo nochmal so die Struktur, weil alle glauben ja, hurra, ich habe Freizeit, wenn ich im Ruhestand gehe, aber der Gegenspieler Arbeit ist ja weg. Kann es da nicht Sinn machen, auch für Unternehmen, sich nochmal mehr Gedanken zu machen, wie sie vielleicht den einen oder anderen, der noch möchte, länger beschäftigen?
Absolut. Also da bin ich ein ganz großer Freund, da tritt sogar ganz offene Türen ein, dass wir eine Möglichkeit, den soziodemografischen Wandel auch entgegenzutreten, den wir übrigens seit 1970 wissen. Seit 54 Jahren wissen wir, dass das jetzt kommt, was jetzt kommt. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit, mit der wir agieren. Es gibt viele, 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 viele Jobs, die über Erfahrung immer besser werden. Vom Geologen bis zum Psychologen, vom Arzt bis zu was auch immer. Man wird durch die Erfahrung gut und jetzt gehen quasi extrem kompetente Menschen in den Ruhestand, die teilweise auch noch so eine 60-Stunden-Woche haben, wenn man so einen Arzt nimmt, also die sehr viel gearbeitet haben und die dann plötzlich in so ein Loch fallen, gar keine Aufgabe mehr haben. Es sei jedem gegönnt, in Rente zu sein, aber die Idee, was man ja haben könnte, ist, dass man sagt, komm, du machst sowas wie Teilzeit, 2 Tage in der Woche oder 3 Tage, zapf mir nochmal dein Wissen an, du schulst nochmal junge Leute, das hält dich länger, das gibt ja auch eine Aufgabe, einen Sinn. Aber reduziert, du bist da ein bisschen flexibler, das wäre einfach eine tolle Sache. Und ich finde, das sollte man viel mehr in so eine Richtung denken. Dann sind auch Unternehmen nicht ganz so erpressbar durch die Jungen, die dann kommen, die sie ja erstmal müßig einlernen müssen und die ja überhaupt nicht so lange bleiben. In der Regel blieben ja die Babyboomer, die jetzt in die Rente gehen, sehr lange in der gleichen Arbeitsstätte. Das heißt, sie haben tatsächlich eine Vita teilweise von 30, 40 Jahren im gleichen Unternehmen. Und jetzt kommt eine junge Generation, die im Schnitt ein Jahr im Unternehmen bleibt. Das matcht natürlich nicht mit diesen Erfahrungsthemen. Und das könnte man so in der Form noch überbrücken. Da könnte man noch auf Leute zurückgreifen. Also das würde ich eine tolle Sache finden.
Siehst du das denn, Also, wenn ich dich richtig verstehe, ist das ja auch nicht Realität. Das machen ja scheinbar noch nicht alle Unternehmen, formuliere es mal so. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so, obwohl wir es seit 50 Jahren wissen, nicht stattfindet?
Weiß nicht, wehgetan hat. Also man hat es, man, es ging immer noch so weiter und man hat es nicht gemerkt. Dann haben die Personaler als erstes gesagt, die sind recht fordernd. Das hat der Unternehmer immer noch nicht eingesehen. Klammer auf, oft waren die Unternehmerkinder genauso. Das wurde dann auch nicht wahrgenommen, dass man die eigenen Kinder so stark verwöhnt hat, sondern man hat es immer bei den Mitarbeitern gesehen, Klammer zu. Es hat halt nicht richtig wehgetan. Und jetzt merken sie, dass halt da niemand mehr kommt und die alles Mögliche jetzt anbieten und die Leute das herzlich gerne annehmen und dennoch gehen. Und jetzt merken sie, dass da irgendwie was nicht stimmt. Und jetzt versucht man auf Verruck bestimmte Dinge zu machen, die tatsächlich auch völlig fern sind von dem, dass es da ankommt. Weil man es halt einfach jetzt ja unstrategisch wie auch immer macht. Und man hat ja nicht auf dem Schirm, dass man die älteren Leute dann nochmal in irgendeiner Form nochmal animieren könnte, weiterzumachen oder zu arbeiten. Man hat immer das Gefühl, die Jüngeren sind günstiger. Wieso soll ich mir da jemanden halten, der so teuer ist? Dann hole ich mir einen Jungen, der ist dynamischer, fitter, bringt neues Know-how, neues Wissen und ist vielleicht am Ende günstiger. Ich glaube, so war die meiste Denke von den Unternehmen.
Das scheint mir auch so ein bisschen erkennbar zu sein. Es gab ja Ende 22 die Studie von der Antidiskriminierungsstelle zur Altersdiskriminierung. Und da wurde ja auch nochmal ganz klar gesagt, Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz ist ja fast normal. So haben sie es geschrieben. Kann man das noch zurückdrehen? Also ich denke mal, du bist ja auch Psychologe. Wenn ich jetzt zum Ende meines Berufslebens Altersdiskriminierung erfahre oder zumindest mal nicht besonders wertgeschätzt werde, kann ich das noch retten als Unternehmen und den noch vielleicht begeistern, wie du sagst, Teilzeit zu machen, oder ist da verbrannte Erde?
Ja, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Es liegt ja nicht nur daran, dass ich beleidigt werde, sondern oft auch, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr ernst genommen zu werden. Also man muss sich das so vorstellen. Ich bin jetzt ein Babyboomer sozusagen. Das ist ja für viele schon mittlerweile ein Schimpfwort. Also ich gehe jetzt halt kurz vor Rente, sage ich mal, und habe über mein Erfahrungswissen viel aufgebaut. Also ich habe Karriere gemacht im Unternehmen und ich habe dem Wissen, das wirklich viel, viel wert ist. Es kommt ein Junger und sagt, dein Erfahrungswissen interessiert mich gar nicht. Das, was ihr schon gemacht habt, finde ich jetzt schon blöd. Da fühle ich mich ja auch ein Stück entmachtet. Und das tolle Auto, das du fährst und die Yacht, die du hast, das interessiert mich alles nicht. Ich habe ganz andere Themen. Auch da bin ich entmachtet. Auch das müssen wir sehen. Es gibt ganz, ganz viele Themen, wo sich eben ältere Menschen einfach entmachtet fühlen, ohne dass sie entmachtet werden. Das ist einfach nur, dass man diesen Status nicht mehr wertschätzt, weil der einfach nicht mehr da ist. Das heißt, es hat sich auch die Rahmen verändert. Wir sehen ein ganz gutes Beispiel jetzt bei Thomas Gottschalk. Es hat sich einfach die Rahmen verändert. Und es ist jetzt quasi, er fühlt sich dadurch entmachtet, aber es ist halt einfach, dass die nächste Generation halt einfach mit einer anderen Lebenswirklichkeit groß geworden ist und bestimmte Dinge dann da gar nicht mehr wertschätzen können, in Anführungszeichen. Deswegen muss man da eben so aufpassen. Wenn jetzt jemand diskriminiert wird, nur aufgrund seines Alters, dann ist das natürlich ein Thema, was überhaupt nicht geht. Geht auch in beide Richtungen so.
Richtig.
Aber ich glaube, wir müssen diese Rahmung mitnehmen, diese Konnotation, die sich halt sehr stark verändert haben. Und dann kann es auch sein, dass halt einfach bestimmte Punkte weniger wertgeschätzt werden, die vielleicht immer schon hätten in Frage gestellt werden können, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, wie Status, wie der Parkplatz, wo ich parke, wie
Dienstwagen.
den ich habe und genau und so weiter. Das war eigentlich noch nie richtig redlich, wenn wir mal ehrlich sind. Das hätte man immer schon in Frage stellen können. Und das wird halt jetzt von der nächsten Kohorte sehr stark in Frage gestellt und die fordern dann gleichzeitig viel ein. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass viele ältere Menschen das Gefühl haben, jetzt werde ich quasi entwertet, in Anführungszeichen. Den können wir aber komplett entgegentreten, wenn wir sagen, nee, nee, der kann hier noch länger bleiben, der macht hier noch, jetzt habt ihr das Wissen an, wer ihr Junge quasi das gar nicht mitbringen könnt, deswegen brauchen wir die noch. Da können wir ganz, ganz viel auch an Selbstwert nochmal justieren.
Ja, jetzt gibt es ja aus der Uni Wuppertal die LEADER-Studie, die ja diesen Übergang sich schon länger anschaut. Und da gab es ja jetzt auch ein Statement von dem Studienleiter, der gesagt hat, es gibt eine gewisse Sprachlosigkeit in Betrieben zum Thema Ruhestand. Also es ist so, ich sage mal, the elephant in the room, was du ja sagst, seit 1970 wissen wir, dass da jetzt ein paar tausend, wenn nicht Millionen Menschen gehen. Was ist deine Erfahrung oder deine Einstellung zum Thema Führungskräfte? Also sowas muss man ja auch angehen. Es liegt ja eigentlich im Unternehmen, ich sage jetzt mal, eine Kultur vielleicht in Sachen Ruhestand zu entwickeln. Wie nimmst du das wahr? Ist das wirklich so the elephant in the room oder ist das einfach so eine Petitesse, die man für normal hält? Man geht halt in Ruhestand.
Die Frage musst du noch mal ganz kurz für mich spezifizieren. Meinst du jetzt Ruhestand und Führung, der
Ja,
Zusammenhang?
also
Oder?
das Thema, über das ich gestolpert bin, ist, dass ein Forscher gesagt hat von der Uni Wuppertal, die sich das anschauen, dass Menschen mit ihrem privaten Umfeld über ihren Ruhestandspläne sprechen, aber im Unternehmen nicht. Und das wäre auch ein Rat von ihm, an Unternehmen den Ruhestand mehr, ich sag mal, in Mitarbeitergesprächen so also systematisch anzugehen. Und meine
Ja.
Frage an dich ist so, teilst du das oder denkst du, da ist Strategie dahinter oder ist das einfach, ja,
Man
so
muss es auch,
Ungeschicktheit?
ja, man muss es ein bisschen auch hier nochmal sehr individuell sehen. Es gibt so Menschen, die so einen Kalender haben, der rückwärts geht. Ne? Jetzt habe
Wie
ich
bei der
nur,
Bundeswehr.
ja, genau, nur noch ein Jahr, jetzt nur noch 3 Monate und so weiter. Das kann für junge Leute eher frustrierend sein, weil ich das Gefühl habe, auch das, den schicken da nicht mehr in die Fortbildung, er macht da nicht mehr mit, ja, der wird sich nicht mehr ändern, der zieht ja jetzt schon rückwärts. Und wenn man das noch mehr thematisiert, gibt man dem Ganzen noch mehr Raum. Und da hatte ich so ein bisschen wie Martin Luther, der gesagt hat, wenn morgen die Erde untergeht, dann würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. Und genauso erwarte ich das auch. Ich erwarte quasi bis zum Schluss, dass jemand da mehr oder weniger halt das gleich macht. Also, dass man da eben nicht rückwärts denkt, sondern sagt, okay, auch wenn er noch eine Woche da ist, wird er genauso gewertschätzt wie alle anderen und er wird inkludiert und er wahrgenommen. Wenn wir aber jetzt immer wieder seinen Ruhestand thematisieren, dann thematisieren wir ja auch theoretisch denn sein Ende. Wir theoretischen, dass das alles endlich ist. Und das ist natürlich für alle anderen im Unternehmen eher sowas, der kann ja sogar exkludiert werden, ausgespart werden, dann bei bestimmten Themen und Diskussionen. Wir machen ein Projekt, das geht jetzt über 2 Jahre, ja, das hat dich ja gar nicht mehr zu interessieren, du bist in einem Jahr weg. Und das würde ich zum Beispiel nicht machen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie der Forscher das genau gemeint hat. Wenn er das so gemeint hat, würde ich dem widersprechen. Wenn er es anders gemeint hat, dann würde ich gerne nochmal von dir vielleicht nochmal hören, wie es dann
Ja,
sonst haben könnte.
also sein Thema war halt, dass viele frühzeitig in Rente gehen. Das stellen wir auch fest, das ist
Ach
ein
so, früher,
Schritt.
ja, das ist ein Großteil geht früher, als als ursprünglich vereinbart war, sozusagen, geht in Rente, ja.
Genau. Und er sagte halt auch, und das hast du ja auch schon gesagt, viele würden ja auch, können sich vorstellen, weiterzumachen als Teilzeitmodell oder sowas. Aber er sagte halt, das Thema findet nicht statt. Also auch der Mitarbeiter sucht gar nicht das Gespräch im Unternehmen dazu, was aus meiner Sicht, ich habe das jetzt mal so interpretiert, wenn ich jetzt sehe, ich gehe in Ruhestand, ich beschäftige mich damit, aber spreche meinen Vorgesetzten oder das
Ach so,
Thema im
ja, das
Unternehmen gar nicht an. Das ist ja eine Kulturfrage auch, ne?
das nennen wir Outboarding. Es gibt Onboarding oder Offboarding. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Und man kann da schon ein paar Jahre davor anfangen und sagen, hier, wie schaut denn das aus, wenn du Lust hättest? Es gibt die und die Konzepte, das könnte man machen. Also würde ich super finden. Und da sind wir wieder bei dem Ursprungsthema, die Leute dann auch animieren, nach dem Ruhestand auch zu halten und dann auch eine Verbindung nach draußen zu machen, ne? Außerhalb zu sagen, ach, das würde ich super finden. Dann habe ich
Ja.
das verstanden.
Okay. Aber die Frage ist ja für mich auch, was können wir denn unseren Zuhörern, die ja vielleicht in der Situation sind, auch demnächst in Ruhestand zu gehen, zu machen im Betrieb? Weil wenn auf sie ja keiner zugeht, kann ich ja einmal sagen, die interessieren mich nicht, da bin ich raus. Oder ich könnte auch den Dialog aufmachen, ne?
Viele haben ja noch gar nicht die Fantasie. Viele trauen sich das auch gar nicht. Also da würde ich jetzt nicht, also es ist so, Kommunikation ist ja immer nie so eine Bringschuld, das ist auch mal eine Holschuld. Also da würde ich einfach, wer da Interesse hat, einfach mal den ersten Schritt geben, da mal fragen. Und wenn da einer ablehnt, dann kann ich sagen, würde ich aber dennoch dranbleiben, weil er vielleicht das noch gar nicht realisiert hat. An der Stelle, da würde ich auf jeden Fall das Gespräch führen. Also das wird aber ein Unternehmen, wo man offener spricht, sowieso wahrscheinlich einfacher sein als ein Unternehmen, wo man da einfach, wo solche Dinge vielleicht eher tabuisiert sind. Aber da würde ich auf jeden Fall das Gespräch suchen, wenn es nicht kommt, selber aktiv, proaktiv, wie man so schön sagt, darauf zugehen.
Und was mich in dem ganzen Kontext noch so ein bisschen umtreibt, ist, wir haben ja das erwerbsfähige Alter in Deutschland, was ja auch den ganzen Statistiken zugrunde liegt. Und das orientiert sich immer auch im Renteneintrittsalter, also momentan 67. Aber wir sehen ja auch, dass ich glaube, 19% der Menschen im Ruhestand erwerbstätig sind. Ist es nicht an der Zeit, dass wir auch das Thema Erwerbsfähigkeit mal ein bisschen vom Alter loslösen? Weil manche sind ja vielleicht auch schon mit 60 nicht mehr erwerbsfähig, sage ich jetzt mal ganz physisch
Ja,
oder psychisch, aber so
ja.
diese ganze Kommunikation, die sich ja auch um diese Altersgrenze dreht, die suggeriert ja auch irgendwo eine gewisse Einschätzung, dass ab einem gewissen Alter du gar nicht mehr erwerbsfähig bist. Das ist ja auch irgendwie misleading, würde man sagen. Also
Das wäre natürlich schon schön, wenn wir das so individuell halten können. Es gibt auch die Idee, dass jemand halt einfach, er muss so, keine Ahnung, 45 Jahre gearbeitet haben und dann kriegt er die Rente. Dann ist es auch das unabhängig, weil die einen halt, die studiert haben bis 30, dann halt immer auch dann bis 75 machen müssten. Wäre auch mal eine Überlegung, dass man einfach einfach neu denkt. Das würde ich aber gut finden. Also ich
Mhm.
denke mir das auch immer, auch wenn man das Renteneintrittsalter erhöht, die meisten schaffen ja gar nicht, das Rentenalter durchzuarbeiten, sondern gehen schon eh früher. Also finde ich das immer so eine Scheindiskussion, die wir da führen. Das sollten wir einfach anders umgehen, vielleicht auch mit Lebensphasen eher denken oder in Lebensphasen denken, wie man da bestimmte Dinge machen könnte. Also würde ich gut finden, ja.
Glaubst du, dass diese, wenn du Lebensphasen sagst, das Klassische momentan ist ja, ich sag mal, Schule, Ausbildung, Berufstätigkeit, Ruhestand? Das ist ja so ein ganz klassisches Drei-Phasen-Modell. Hat das Zukunft?
Gar nicht. Also wenn ich jetzt sagen wir aus Generationenforschung aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben mehr Daten über die Kinder als über Menschen über 65. So, die meisten Menschen in Deutschland, also der Median ist bei 55, die meisten Menschen, wenn man so will, sind oder ein Großteil der Menschen sind über 65 und die werden immer als eine Einheit gesehen. Rentner. So. Wir machen keine Unterschiede mehr zwischen 70, 75 und so weiter. Und bei den Kindern machen wir zwischen ein, zwei, wir machen relativ viele Unterschiede. Wir haben diese ganzen Älteren nicht. Das ist noch die Kohorte mit dem meisten Geld, die meiste Kaufkraft, die meiste Zeit. Und dennoch wird die komplett ausgespart bei ganz, ganz vielen Dingen. Verstehe ich überhaupt nicht an der Stelle. Da gibt es auch viel weniger Forschung dazu. Und das hat immer wieder diese Idee zu tun, zu haben, okay, der spielt jetzt nicht mehr so aktiv eine Rolle, also beobachten wir eher so die anderen. Und ich finde ja an der ganzen Thematik, der Generationenthematik, haben wir viel zu viel großen Fokus auf die, wenn man Generation nochmal nennen darf, auf die Generation Z und viel zu geringen Fokus auf diese älteren Menschen, die zwar immer wieder aufploppen, dann eher so als unangenehm dargestellt werden, jetzt darf mir heute nichts mehr sagen und ja, schau mal, der stellt sich jetzt komisch an, der muss immer noch irgendwie dieses Schnitzel so bezeichnen, der kann sich nicht anpassen oder die Süßigkeit da anders bezeichnen und so weiter, das muss er so. Das wird viel mehr thematisiert als die ganzen anderen Themen, die eigentlich ganz, ganz wichtig sind, dass wir da einfach einen ganz großen Überbau haben, den wir nicht mehr irgendwie statistisch vernünftig erfassen.
Kommt dieses Getöse, sage ich mal, was du da beschreibst, auch daher, weil die jungen Menschen viel mehr auf Social Media unterwegs sind, auch viel mehr mitteilen wollen?
Bestimmt, bestimmt. Es wirkt ja auch seltsam, wenn ältere Menschen jetzt auf Influencer machen und so, muss ich sagen, das wirkt schon auch manchmal so ein bisschen, ja, aber es stimmt.
Cringe.
Ja, genau. Und selbst das haben mir Junge gesagt, wenn wir älteren cringe sagen, ist das schon cringe an der Stelle. Aber jetzt ist das neue Wort Aura. Das sage ich mal, das hat ja, das hat's ja ein bisschen von uns, das Wort Aura. Das haben wir nämlich ganz früher benutzt. So. Aber egal. Nee, das Thema ist tatsächlich, also es soll wieder einen Riesenimpact auf diese ganze Thematik. Und wir sehen das ja auch, wie die Öffentlich-Rechtlichen immer mehr auch Influencer wieder dann an Land ziehen. Die im Endeffekt, manche sind gut, manche würde ich sagen, nee, da funktioniert die Reichweite aus ganz anderen Gründen. Also wenn so eine junge Dame aus Amerika halt einmal Hack du sagt und plötzlich 2 Millionen Follower hat, dann ist das halt einfach eine Welt, die man halt sagen muss, müssen wir das noch stärker forcieren oder können wir da nicht auch wieder zu bestimmten anderen Dingen zurück? Zum Beispiel eine Wertung wieder rein oder eine Wertung, ja, dass man alles ein bisschen anspruchsvoller mal wieder macht, ja.
Das ist ja auch das, was mich so ein bisschen umtreibt, weil du ja auch gerade sagtest, das sind gute Kunden sozusagen oder kaufkräftige Kunden, auch die älteren. Und da schließt sich für mich auch ein bisschen der Kreis. Was ich ja so ein bisschen wahrnehme, ist, die Kaufkraft sowohl in Quantität auch Qualität liegt halt bei den älteren Menschen, ob es jetzt X und Babyboomer ist und älter. Aber der Fokus auf Innovationen liegt ja immer nur auf den jüngeren Generationen, die ja, wie du schon sagst, weniger sind und die auch weniger Kaufkraft haben. Das ZDF will sich jetzt verjüngen, ist ja eigentlich ein bisschen widersinnig, wenn man sich den Markt anguckt, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht. Woher kommt das? Ist das immer noch der Jugendwahn, dass wir alle jung und fancy sein wollen?
Ich würde es fast sagen, so ein heute 50-Jähriger benimmt sich wie ein 40-Jähriger vor 10 Jahren.
Ist
Und
das gut, schlecht oder
ein
sagst
heute
du
40-Jähriger benimmt sich
Achtung?
auch wie ein 70-Jähriger. Ein heute 70-Jähriger benimmt sich auch wie ein 40-Jähriger vor 10 Jahren. Und irgendwie stören da die Jüngeren, weil die sind nicht alt, wenn wir mal ehrlich sind. Und das merken wir an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Ja, die Frage ist, ob wir das immer brauchen, ob wir immer diese Jugendräume so kolonialisieren müssen. Also diese ganzen Social Media Themen waren ja eher für junge Leute. Jetzt sind wir Älteren da alle und dadurch wird das Gesamtalter immer älter und es scheint so, als wenn wir immer hinterher hechten, was die Jungen machen. Dann gehen die halt in ein Neues, dann kommt nach TikTok, kommt dann irgendwas anderes, Flipflop und wir hechten dann wieder hinterher und müssen da auch unbedingt sein. Also es kommt ja gar nicht mehr in die Idee, dass wir etwas entwickeln, wo die Jungen dann nach oben schauen oder das toll finden, was wir machen, sondern wir machen immer mehr, finden immer toller, was die Jüngeren machen. Und wundern uns, dass wir da irgendwie nicht so ganz aufgehen. Wir finden toll, was Friday for Future, was Greta Thunberg macht, dann gibt es dann plötzlich Omas for Future. Ja, wieso kannst du nichts Eigenes entwickeln? Musst du es auch noch den gleichen Titel haben, die gleiche Logik haben? So, dann stiehlst du jetzt die Idee von jungen Kindern, anstatt einfach selber was zu entwickeln. Und es ist schon klar, dass die Jüngeren einen dann weniger ernst nehmen. Das sind schon Punkte, die man sagen. Oder wenn sich dann in Moderator-Star, der jetzt ein Buch veröffentlicht hat, sagt, er regt sich auf, dass da ja so wenig Follower auf Instagram hat. Da muss ich sagen, ja, musst du da überhaupt stattfinden? So, dann entwickelt doch was Eigenes oder wie auch immer. Weil die meisten, wie wir ja festgestellt haben, sind doch die älteren Menschen. Aber wir haben tatsächlich immer diesen Drang nach unten und es geht halt auch manchmal nicht mehr auf, weil wir halt nicht mehr so jung sind.
Aber es ist doch eigentlich eine perfekte Zusammenfassung für diese Podcast-Folge. Das heißt, die ganzen Menschen, die jetzt Richtung Ruhestand tendieren, die auch Zeit hätten und auch Know-how haben, könnten ja eigentlich was Neues kreieren, um mal einen Gegenpunkt zu setzen, statt dem jungen Trend immer nachzulaufen, oder?
Einen Trend zu machen, den die Jungen vielleicht toll finden und die Eltern wieder hinterherlaufen, so wie es Jahrtausende der Fall war.
Na, das finde ich ein super Schlusswort, lieber Rüdiger. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Vorwort und hast du schon das nächste Buch in Arbeit?
Ja, das kommt auch Mitte, Ende November raus. Das heißt Konflikt der Generationen. Geht auch um das Thema, was wir jetzt gerade behandelt haben. Geht auch ein bisschen, da beschreibe ich alle Generationen seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die Zukunft, bis die nächsten Generationen, was da kommen kann, wie man das sieht. Grenzen auch dieser ganzen Einteilung auch sehr kritisch mit diesem Thema, aber auch, was es bedeutet und wie sich unsere Gesellschaft verändert.
Wie
Ein
weit
unfassbar tolles Buch, muss ich sagen. Ich habe es ja muss immer gegenlesen.
gehst du da nach vorne? Also die Kinder, die jetzt gerade geboren werden oder darüber hinaus?
Darüber hinaus, ich wage einen Ausblick, weil ich
Wow.
jetzt quasi Berechnung angestellt habe von den Menschen, die jetzt quasi dann Eltern werden können, wie werden die sich beeinflussen lassen von Social Media und Co. Das sind ja bestimmte Themen, wo wir wissen, dass das so kommen wird und das wird eine Auswirkung haben auf die Erziehung, auf die Anzahl der Kinder und so weiter. Das kann man ja wunderbar berechnen und das habe ich gemacht. Aber es ist dann natürlich alles umfassend. Es wird quasi der Zeitgeist erklärt.
Stark. Zeitgeist ist ja auch ein Wort, das durch Generationen durchhält,
Ja.
sozusagen.
Von Hegel bis heute, genau.
Jawohl, sehr schön. Lieber Rüdiger, vielen, vielen Dank und viel Erfolg mit deinem Buch. Und ich denke, wir sind ja im Austausch und ich bin sehr gespannt, was
Gerne.
noch so kommt. Danke
Gerne.
dir.
Danke.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@ageforce1.com.